Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm, wie Verbände und Gewerkschaften Druck aufbauen auf die Ampelkoalition, um zu mehr bezahlbarem Wohnraum zu kommen. Mindestens 5 Milliarden Euro Fördergelder würden gebraucht, jährlich heißt es, gleich mehr dazu. Und öffentliche Finanzen überhaupt, gleich mehr dazu, wie der neue Finanzminister Lindner übrig gebliebenes Corona-Geld für den Klimaschutz verwenden will. Zum Start der Sendung aber zur Quelle aller Gelder, die der Staat zur Verfügung hat. Wie steht es um das Wirtschaftswachstum in diesen Corona-Zeiten? Eher enttäuschend, meint der Chefvolkswirt der ING, Carsten Bzeski.
Wenn wir nochmal zurückschauen, 2020 haben wir doch eigentlich auch ein bisschen gejubelt. Wir hatten den großen Wumms von Olaf Scholz, ja, größte Konjunkturpakete von allen Euro-Ländern. Nur das ist überhaupt nicht rausgekommen. Also man kann jetzt überspitzt sagen, der Wumms ist ein bisschen ein Rohrkrepierer geworden. Und das hat vor allem mit den Lieferkettenproblemen zu tun. Die deutsche Industrie ist eigentlich im Jahr 2021 kaum gewachsen. Und damit ist halt auch wirklich dieses Wirtschaftswachstum in Deutschland eher enttäuschend.
Die Einschätzung von Carsten Bzeski von der ING Bank. Enttäuschendes Wachstum, also meint er, die konkrete Wachstumszahl fürs vergangene Jahr hat heute das Statistische Bundesamt genannt. Mischa Erhard dazu und zum ganz besonderen BioNTech-Effekt.
2,7% Wachstum des Bruttoinlandsproduktes im vergangenen Jahr, das ist weniger, als sich viele Beobachter nach dem starken Einbruch 2020 erhofft hatten. Bremsend wirkte dabei vor allem das letzte Quartal des Jahres.
Nach unseren vorläufigen Berechnungen dürfte dieser Rückgang gegenüber dem Vorquartal, also Preis-, Saison- und kalenderbereinigtes Ergebnis, in etwa -0,5 bis -1% erreichen.
So Michael Kuhn, Leiter des Bereichs Inlandsprodukt im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. Geschuldet ist der Rückgang der Wirtschaftsleistung in den vergangenen Monaten natürlich den steigenden Infektionszahlen und den Gegenmaßnahmen. Ansonsten ist die Wirtschaft über das gesamte Jahr gesehen in fast allen Bereichen wieder gewachsen. Vom Vorkrisenniveau 2019 allerdings ist man in den meisten Wirtschaftssektoren noch weit entfernt.
Besonders heftig schlugen sich die Corona-Schutzmaßnahmen bei den sonstigen Dienstleistern nieder, zu denen neben Sport, Kultur und Unterhaltung auch die Kreativwirtschaft zählt. Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung lag hier 2021 noch knapp 10% unter dem Vorkrisenniveau.
Insgesamt lag die Wirtschaftskraft in Deutschland über alle Bereiche hinweg noch rund 2% unter dem Vorkrisenniveau. Der Kampf gegen die Pandemie hat in den öffentlichen Kassen auch im vergangenen Jahr ein tiefes Loch hinterlassen. Knapp 154 Milliarden Euro nahmen Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung weniger ein, als sie ausgaben. Peter Schmidt, Leiter Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen bei den Statistikern in Wiesbaden.
Das war noch etwas mehr als im Jahr 2020 und somit das zweithöchste Defizit seit der deutschen Vereinigung. Übertroffen wurde es nur vom Rekorddefizit des Jahres 1995, in dem die Treuhandschulden in den Staatshaushalt übernommen wurden.
Gemessen am Bruttoinlandsprodukt lag die Defizitquote im vergangenen Jahr ebenso wie im Vorjahr bei 4,3%. Eine Besonderheit beim Wirtschaftswachstum des vergangenen Jahres schließlich ist ein Effekt durch den Impfstoffhersteller BioNTech. Denn zum ersten Mal sind in die Berechnung des Bruttoinlandsproduktes die Lizenzeinnahmen des Impfstoffentwicklers eingeflossen.
Der Einfluss ist merklich, das ist klar. Und wenn Sie sich zum Beispiel die Finanzberichte von BioNTech angucken, dann bekommen Sie auch dazu einen gewissen Eindruck.
Doch zu einzelnen Unternehmen wollte sich Michael Kuhn aus dem Statistischen Bundesamt nicht äußern. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft als auch das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung schätzen, dass der BioNTech-Effekt bei 0,5% liege. Ohne den Erfolg des Mainzer Unternehmens wäre das Bruttoinlandsprodukt demnach also statt 2,7 nur 2,2% gewachsen. Für das laufende Jahr schließlich gehen die meisten Experten davon aus, dass nach einem schwachen ersten Quartal die Wirtschaft deutlich an Fahrt aufnehmen wird. Das Wachstum werde demnach die 2,7% des vergangenen Jahres übertreffen.
Mischa Erhard war das. Es war eben zu hören, vor allem das letzte Quartal im vergangenen Jahr hat ein Minus beim BIP erbracht. Das könnte auch im ersten Quartal in diesem Jahr so sein, womit dann zwei Minusquartale in Folge die Kriterien für eine technische Rezession erfüllt wären. Weshalb er trotzdem nicht so schwarz sieht für dieses Jahr, der eben schon gehörte Carsten Bzeski, zu seinen Erwartungen für 2022.
Also sobald da der erste Container aus China wieder kommt, sobald die ersten Plastiktüten mit Mikrochips wieder kommen nach Deutschland, dann wird auch produziert. Und auch wenn das jetzt kurzfristig alles nicht so dolle aussieht, eher düster, ja, wir werden jetzt über Rezession reden, ab dem Frühjahr geht das wieder richtig durch die Decke. Und das ist das Interessante, wir könnten halt dieses Jahr haben, indem wir sowohl eine Rezession haben, als auch vielleicht eines der höchsten Wirtschaftswachstumsraten der Eurozone.
ING-Volkswirt Carsten Bjeski. Im Zeichen der Corona-Krise hat der Bund im vergangenen Jahr so hohe Schulden aufgenommen wie nie zuvor. Die Schuldenaufnahme blieb aber dennoch unter der Summe, die möglich gewesen wäre. Und dieses Polster, das er von der Vorgängerregierung übernommen hat, das will der neue Bundesfinanzminister Lindner nun für eigene Ziele nutzen. Was den Charme hätte, dass das nicht seine Schulden wären, buchungstechnisch betrachtet, sondern die Schulden der Vorgänger. Dass Christian Lindner dieses Mal Manöver nicht kritikfrei über die parlamentarischen Hürden bringen würde, lag auf der Hand. Jörg Münchenberg berichtet.
Betont sachlich und nüchtern präsentierte sich heute Christian Lindner in der Haushalts- und Finanzdebatte des Bundestages. Wirklich Neues hatte der Finanzminister nicht zu berichten, aber gleich zu Anfang konnte er dann doch noch eine gute Nachricht platzieren. Die Rekordneuverschuldung des Bundes im letzten Jahr von insgesamt 240 Milliarden Euro wird etwas geringer ausfallen als ursprünglich geplant.
Trotz des Nachtragshaushaltes müssen 24,8 Milliarden Euro weniger Schulden gemacht werden als von der Vorgängerregierung geplant. Damit wird die Nettokreditaufnahme reduziert. Wir tun also das, was nötig ist, aber es wird nicht ausgereizt, was möglich wäre.
Was natürlich ganz im Sinne des liberalen Finanzministers ist, der in den nächsten Jahren auch die Staatsverschuldung weiter senken will. Und auch Steuererhöhungen werde es nicht geben, betonte Lindner. Eine kleine Erinnerung auch an die Koalitionspartner von Grünen und SPD, die das bekanntlich bei Gutverdienern gerne anders gehandhabt hätten. Doch jetzt gilt der Koalitionsvertrag und darin steht auch, dass die Schuldenbremse im kommenden Jahr wieder eingehalten werden soll.
Es muss gelten, dass der Wohlstand erst erwirtschaftet wird, bevor er danach verteilt werden kann.
Doch ganz allein darauf will sich auch Lindner nicht verlassen, denn die Klimawende wird enorm viel Geld kosten. Also will die Ampelkoalition 60 Milliarden Euro aus dem Nachtragshaushalt 2021, die eigentlich zur Corona-Bekämpfung vorgesehen waren, in einen sogenannten Klima- und Transformationsfonds umleiten. Ein haushaltsrechtlich umstrittenes Verfahren, das aber noch in diesem Monat abgeschlossen werden soll, das stellte Lindner heute klar.
Klima- und Transformationsfonds einerseits, Rückkehr zur Schuldenbremse andererseits. Damit verbinden wir Investitionen in die Zukunft mit der Disziplin bei Konsumausgaben in der Gegenwart. Dem Gebot des Bundesverfassungsgerichts nach Generationengerechtigkeit werden wir so gerecht, und zwar gar in doppelter Weise.
Und trotz der angespannten Haushaltslage will Lindner noch ein Corona-Steuergesetz auf den Weg bringen, um Bürger und Unternehmen zu entlasten. Etwa bei der Verlustverrechnung oder auch der Steuerfreiheit des Pflegebonus. Die Opposition lobte zwar einzelne Vorhaben heute, dennoch, so der CDU-Abgeordnete Thomas Mittelberg, fehle der Überbau, der Leitfaden für die künftige Finanzpolitik.
Steuerpolitisch beschränkt sich das auf Kleinteiliges. Eine steuerpolitische Agenda, ein steuerpolitisches Programm hat diese Bundesregierung leider nicht.
Doch für den meisten Unmut heute sorgte die geplante Verschiebung der 60 Milliarden in den Klimafonds. Letztlich würden damit die Mittel zweckentfremdet. Aus Sicht der Union ein klarer Verstoß gegen die Schuldenbremse, weshalb auch nach der parlamentarischen Verabschiedung der Operation Klage vor dem Bundesverfassungsgericht eingereicht werden soll. Es sei denn, so Mittelberg,
ziehen Sie den Nachtragsetat, den Sie vorgelegt haben, bitte zurück. Und legen Sie einen neuen Etat für dieses Jahr vor mit ehrlichen und zutreffenden Zweckbestimmungen. Und dann können Sie auch mit uns darüber konstruktiv ins Gespräch kommen.
Von SPD und Grünen gab es heute dagegen kaum überraschend breite Unterstützung für den Auftritt des Finanzministers. Während wiederum die Linkspartei eine soziale Schieflage in der Finanzpolitik beklagte, die AfD wiederum erklärte, die FDP habe sämtliche programmatische Überzeugungen für die Ampelkoalition aufgegeben.
Der Bericht von Jörg Münchenberg. Und öffentliche Gelder bzw. deren Verwendung noch einmal. 400.000 neue Wohnungen sollen nach den Plänen der Ampelregierung bis zum Jahr 2025 jährlich gebaut werden. Ein Viertel davon sollen Sozialwohnungen sein, so steht es im Koalitionsvertrag. Und in der Tat gilt ja der Mangel an bezahlbarem Wohnraum als eines der großen sozialen Probleme dieser Tage. Geht es nach den Vorstellungen eines Bündnisses aus Verbänden und Gewerkschaften, dann reichen die Ampelpläne aber nicht aus, um das Problem zu lösen. Was darüber hinaus passieren müsste, wurde heute vorgestellt. Sebastian Engelbrecht dazu.
Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist ernst. In Deutschland fehlen 450.000 Wohnungen, so der Stand Ende vergangenen Jahres. Zugleich steigen die Mieten, vor allem in den großen Städten. Matthias Günther, Wirtschaftswissenschaftler vom Pestel-Institut aus Hannover, fügt hinzu:
Die Zahl armer Menschen hat trotz der positiven Beschäftigungsentwicklung deutlich zugenommen. Das ist für mich ganz erschreckend dabei. Bei den Menschen mit schweren Behinderungen, die hat eben auch zugenommen. Und die Wohnungsknappheit verhindert an vielen Orten ganz einfach das selbstbestimmte Wohnen von diesen Menschen.
Viele ärmere Menschen wohnen dauerhaft in Einrichtungen wie Frauenhäusern oder Heimen für Wohnungslose, weil sie auf dem Wohnungsmarkt nichts finden. Angesichts dieser Situation wirbt das Bündnis Soziales Wohnen für eine Kraftanstrengung beim Bau von Sozialwohnungen. Momentan haben 11 Millionen Haushalte in Deutschland Anspruch auf eine Sozialwohnung. Nur für ein Zehntel von ihnen steht tatsächlich eine solche Wohnung zur Verfügung. Mit der Ampelkoalition sei nun die Wende auf dem Wohnungsmarkt zu schaffen, glauben die Akteure des Bündnisses Soziales Wohnen, zum Beispiel Robert Feiger, Bundesvorsitzender der Industriegewerkschaft Bau.
Ich persönlich habe den ganz klaren Eindruck, dass sowohl Olaf Scholz als auch die neue Bauministerin Gleiwitz das Thema der Wohnungsnot auch zu ihrem Thema machen. Da bin ich felsenfest davon überzeugt.
Das Verbändebündnis Soziales Wohnen hält jährlich 6 Milliarden Euro Fördergelder des Bundes für nötig, für Sozialwohnungen und für bezahlbare Wohnungen. Die Ampelkoalition hat im Koalitionsvertrag bereits versprochen, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen, davon sollen 100.000 Sozialwohnungen sein. Zusätzlich plant die neue Regierung den Bau von 60.000 bezahlbaren Wohnungen, die nicht mehr als 8,50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter kosten. Aber bislang, so die Kritik des Bündnisses Soziales Wohnen, habe die Regierungskoalition lediglich 1 Milliarde jährlich an Subventionen für Sozialwohnungen eingeplant und eine weitere Milliarde für Klimaschutz im sozialen Wohnungsbau. Nach den Berechnungen des Bündnisses reicht das bei weitem nicht. Nötig seien mindestens 5 Milliarden Euro Fördergelder jährlich für Sozialwohnungen und dazu 1 Milliarde für bezahlbare Wohnungen. IG-Bauchef Feiger sagt, das Geld müsse nicht direkt aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt werden. Eine mögliche Lösung sei auch ein Sonderfonds Wohnen.
Klassisch ist es natürlich eine Aufgabe, die auch aus dem Haushalt erfüllt werden muss. Aber es ist auch denkbar, wie wir das jetzt beim Klimaschutzfonds faktisch schon praktizieren, der ja aufgelegt ist, dass außerhalb des Haushalts ein Fonds für Wohnungsbau mit aufgelegt wird, aus dem auch langfristig, und das ist auch die entscheidende Frage, langfristig Investitionssicherheit garantiert wird.
Eigentlich aber müssten die Fördersummen noch viel höher liegen. Wenn die anspruchsvollsten Klimaschutzstandards befolgt würden, seien 8,5 Milliarden Euro pro Jahr für den sozialen Wohnungsbau erforderlich, meint der Ökonom Matthias Günther.
Wenn wir eben einen sehr hohen Energieeffizienzstandard haben wollen, dann kostet uns das volkswirtschaftlich auch Geld.
Zu dem Bündnis gehören außer dem Mieterbund und der IG Bau auch Verbände der Bauwirtschaft und die Caritas. Sie alle erwarten nicht nur mehr Fördergeld für die ehrgeizigen Sozialwohnungsziele der Regierung, sondern auch weitere Erleichterungen für den Bau von Sozialwohnungen. So soll die Mehrwertsteuer für den sozialen Wohnungsbau nach ihren Vorstellungen von 19% auf 7% gesenkt werden. Und der Staat soll zu relativ niedrigen Preisen Bauland verkaufen, um den Wohnungsbau zu fördern.
Sebastian Engelbrecht war das. Klimaneutralität im Jahr 2050 und auf dem Weg dorthin eine Reduktion der CO2-Emissionen bis 2030 um mindestens 55%. So ist es in der EU gesetzlich verankert. In den vergangenen Monaten hat die EU-Kommission mehrere Gesetzesbündel vorgestellt, um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen. In deren Zentrum steht die Reform des Handels mit Emissionszertifikaten. Der Preis für Verschmutzungsrechte soll dann künftig kräftig steigen und so Innovationen vorantreiben. Und der Verkauf der Zertifikate soll zudem Geld in die öffentlichen Kassen spülen, das dann wieder für den Klimaschutz eingesetzt werden kann, so der Plan. Damit er Realität werden kann, müssen die Mitgliedstaaten und das Europaparlament zustimmen. Und an der Stelle kommt Bewegung in die Sache. Aus Brüssel Peter Kapern.
Der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese ist der Berichterstatter des Parlaments für die Reform des Emissionshandels. Das heißt, er muss das Europaparlament auf eine gemeinsame Linie einschwören, mit der es dann in die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten zieht.
Wir wollen Arbeitsplätze sichern und zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Deswegen müssen wir diejenigen belohnen, die in klimaneutrale Technologie investieren. Und dürfen sie nicht durch zu hohe Kosten belasten.
Dieser allgemeinen Zielsetzung würde im Europaparlament wohl niemand widersprechen. Dem ersten Entwurf für einen Kompromissvorschlag, den Liese heute vorstellte, aber wohl schon. Die Grünen im Europaparlament werfen Liese vor, zu nachsichtig mit den ihrer Meinung nach zu wenig ambitionierten Zielen der EU-Kommission umzugehen. Und ganz ähnlich sieht das der SPD-Europaabgeordnete Timo Wölken.
Dieser Vorschlag wird nicht dazu führen, dass das Ambitionsniveau auf Linie mit dem Pariser Klimavertrag gebracht wird. Wir werden also weiterhin das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen.
Liese schlägt unter anderem vor, den Schiffsverkehr früher als von der EU-Kommission vorgesehen in den Emissionshandel zu integrieren. Ganz ähnlich will das Europaparlament zudem mit dem Luftverkehr verfahren. Alle Bereiche müssen ihren Beitrag leisten, so Liese. Der will im bestehenden Zertifikatehandel, der bislang die Industrie- und die Energieumzeugung umfasst, zusätzlich von den von der Kommission vorgeschlagenen Verschärfungen ein Bonus-Malus-System einführen, um die Transformation zu beschleunigen.
Deswegen müssen wir diejenigen belohnen, die in klimaneutrale Technologie investieren. Diejenigen, die aber den Eindruck haben, sie könnten ihre alten, stark verschmutzenden Anlagen einfach weiterlaufen lassen, die müssen den scharfen Wind der europäischen Gesetzgebung spüren.
Sein Vorschlag? Diejenigen 5% der Unternehmen, die ihre CO2-Emissionen am schnellsten runterfahren, sollen alle Verschmutzungszertifikate, die sie dennoch benötigen, kostenlos zugeteilt bekommen. Und denjenigen Unternehmen, die überhaupt nicht in den Klimaschutz investieren, sollen 25% ihrer kostenlos zugewiesenen Zertifikate gestrichen werden. Außerdem will Liese die europäische Industrie besser vor dem sogenannten Carbon Leakage schützen. Dahinter steht die Furcht, dass CO2-intensive Produktionen einfach aus der EU verlagert und deren Produkte kurzerhand importiert werden. Das soll eigentlich die CO2-Grenzabgabe verhindern, die die EU-Kommission plant. Ein neues Instrument, von dem niemand weiß, wie gut es tatsächlich funktionieren wird. Als zusätzlichen Schutz für Europas Industrie schlägt Liese deshalb vor, eine Reserve von kostenlosen Emissionszertifikaten anzulegen, die an Unternehmen verteilt werden können, die nicht ausreichend vor unfairem CO2-Dumping in Drittstaaten geschützt sind. Und dann schlägt Liese eine zeitlich begrenzte Opt-out-Regelung für den wohl umstrittensten Vorschlag der Kommission vor. Die Brüsseler Behörde will auch den privaten Straßenverkehr und die Gebäudebeheizung in den Emissionshandel integrieren, als ETS2, so der Fachbegriff. Ungarn, Polen, aber auch Frankreich machen dagegen massiv mobil, fürchten, dass dadurch die Energiekosten für die privaten Haushalte zu stark steigen. Lieses Vorschlag? Mitgliedstaaten, die Bedenken haben, sollen 2 Jahre später, also erst 2027, diese Ausweitung des Emissionshandels umsetzen müssen, wenn sie die notwendige CO2-Reduktion bis dahin auf anderem Weg erreichen. Das aber ändert, so der SPD-Europaabgeordnete Timo Wölken, nichts am grundsätzlichen Problem, am Preisanstieg für privat verbrauchte Energie.
Gleichzeitig bedeutet dieser Preis aber für viele Haushalte, dass sie sich Heizen und Autofahren schlicht nicht mehr leisten können. Es jetzt um eine kurze Zeit zu verschieben, scheint irgendwie nur eine Scheinlösung zu sein und das Problem der sozialen Ungerechtigkeit nicht wirklich anzugehen.
Bis zum Sommer soll die Position des Europaparlaments zu den Kommissionsvorschlägen unter Dach und Fach sein. Und dann folgen die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten.
Peter Kapern war das. Traditionell wird die Bilanzsaison in den USA durch die Bankenbranche eröffnet. Und so haben heute Citigroup, Wells Fargo und als Branchenprimus JP Morgan ihre Zahlen vorgelegt. Bei JP Morgan fällt die Bilanz gemischt aus. Peter Mücke dazu.
Der Quartalsgewinn sinkt um 14% und doch hat die größte US-Bank 2021 so viel verdient wie noch nie. 48,3 Milliarden Dollar, rund 30% mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019 und sogar zwei Drittel mehr als 2020. Gründe für den Gewinnsprung: die US-Wirtschaft hat sich erholt. Durch Börsengänge und Fusionen hat JP Morgan Chase viel Geld mit Gebühren verdient. Vor allem aber konnte die Großbank Risikorücklagen freigeben, die sie wegen drohender Kreditausfälle angelegt hatte. Die Wirtschaft entwickle sich weiterhin recht gut, trotz Gegenwinds durch die Omikron-Variante, Inflation und Engpässen in der Lieferkette, sagte Vorstandschef Diamond. So erreichten auch die Gesamtjahreseinnahmen einen Rekordwert und stiegen um 1% auf 121,6 Milliarden Dollar, wobei die Investmentbank, die Geschäftsbank und die Vermögens- und Vermögensverwaltungsabteilung alle das beste Ergebnis ihrer Geschichte erzielten. Allerdings lief das Handelsgeschäft schlechter als von Analysten erwartet.
Der Bericht von Peter Mücke. Gestern am Abend musste Europas größter Softwarekonzern SAP einer börsenrechtlichen Verpflichtung nachkommen und eine Ad-hoc-Mitteilung herausgeben. Der Grund: das Unternehmen hatte mehr verdient, als es selber erwartet hatte. Es gab schon traurigere Gründe für Pflichtmitteilungen. Sina Rosenkranz.
SAP-Konzernchef Christian Klein bezeichnet das zurückliegende Jahr als herausragend, mit starken Ergebnissen auch im vierten Quartal. Das Schlussquartal ist für SAP besonders wichtig, weil in diesem Zeitraum in der Branche traditionell viele Aufträge abgeschlossen werden. Der Softwarekonzern hatte in den vergangenen Monaten seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr schon mehrfach angehoben. Der jetzt erreichte währungsbereinigte Gewinn von 8,4 Milliarden Euro liegt nur noch leicht über der zuletzt gesetzten Marke. Bei der Neuausrichtung zum reinen Cloud-Anbieter kommt der Konzern schneller voran als erwartet. Kunden beziehen die SAP-Software dabei über das Internet, ein Zukunftstrend, den das Unternehmen lange verschlafen hatte. Für das laufende Jahr rechnet SAP damit, dass die Cloud-Geschäfte weiter zulegen. Bei der Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2022 bleibt der Konzern aber erneut sehr vorsichtig und sehr vage. SAP rechnet mit einem währungsbereinigten Gewinn zwischen 7,8 und 8,2 Milliarden Euro. Das wäre im schlechtesten Fall ein deutliches Minus. Weitere Details will der DAX-Konzern am 27. Januar bekannt geben.
Sina Rosenkranz war das. Nehmen wir SAP mit zum Börsenberichterstatter Samir Ibrahim. Eigene Gewinnprognose übertroffen, das kann man ja sagen, da läuft es bei SAP, aber der Börse gefiel das nicht. Warum?
Weil SAP langfristig viel Geld investieren muss. Grundsätzlich sind zwar Analysten von der Entwicklung sehr angetan, aber das Tempo, mit dem SAP da vorgehen will und ja auch muss, ist sehr ambitioniert und das muss am Ende auch alles klappen, wie es soll. Außerdem gab es ja eben diese Einschätzung zum operativen Ergebnis bis Jahresende, eben wegen dieser hohen Ausgaben. Da hat so mancher kalte Füße bekommen. Die bisherigen Gewinne konnte man heute Morgen auch ganz gut einstreichen, also über den Tag hinweg ein Minus. Inzwischen hat sich die Aktie aber ein bisschen erholt und jetzt notiert sie quasi unverändert.
Auch das war eben zu hören. Traditionell machen die Banken den Auftakt für die Bilanzsaison in den USA. Wells Fargo, Citigroup und als größte JP Morgan haben Zahlen vorgelegt. Wie kam das an?
Ach, eigentlich ganz gut, aber auch hier viele Gewinnmitnahmen. JP Morgan quasi wie erwartet eben mit diesen Rekordergebnissen. Wells Fargo mit Gewinnsprung, aber nur durch den Verkauf von Unternehmensanteilen. Das war ja dann auch klar. Generell sind Aktien von Banken zuletzt aber sehr ordentlich gelaufen und da konnte man eben gut Kasse machen.
In gute Nachrichten oder eine Nachricht aus der Pandemiewelt: ab Ende Februar ist den Impfstoff von Novavax in Deutschland, da wird er verfügbar sein. Das ist ein sogenannter Totimpfstoff, bei dem man die Hoffnung hat, dass viele Impfskeptiker sich doch noch zum Peaks bewegen lassen. Also sehr begrüßt von der Politik, auch was den Kurs angeht, eine Begrüßung.
Nein, heute nicht. Also ein Minus von 4%, das klingt nicht so sehr nach Begeisterung, trifft aber die ganze Branche, muss man dazu fairerweise sagen, die Stimmung am Markt eben nicht so toll.
Und der Börsentag als Ganzes, da gab es die Zahlen zum Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr, plus 2,7%. Was hat der Aktienhandel daraus gemacht?
Im Prinzip erstmal nichts. Das ist ja auch der Blick zurück. Und was die Zukunft angeht, ist man hier ja ohnehin optimistisch. Die Zahlen, die haben das jetzt nur untermauert. Aber eben diese Zinssorgen, die die Börse die ganze Zeit begleiten und auch nicht loslassen, die drücken auf die Stimmung. Der DAX also kräftig ins Minus gerutscht. 128 Punkte hat er heute verloren. Das sind 0,8%. Jetzt fällt er damit auf rund 15.900 Punkte. Stand jetzt wäre das ein leichtes Wochenminus von 0,3%.
SAP hatten wir erwähnt. Andere DAX-Werte, die auffällig waren?
DAX-Werte nicht, aber es gab jetzt noch die Mitteilung ja eben, dass BioNTech hier die deutsche Wirtschaft boostert. Aber auch da, wir haben es gerade eben bei Novavax schon gehabt, ein Minus von gut 7%. Das ist eben diese Marktstimmung, der dieser Verlust geschuldet ist.
Kurz noch Euro, Anleihen und Gold.
Der Referenzkurs des Euro bei einem Dollar 14,47, die Umlaufrendite bei minus 0,2% und der Goldpreis leicht gefallen auf 1.821 Dollar. Je Feinunze.
Sami Ibrahim war das. Birgit Becker, danke fürs Zuhören.